freue mich, dass Sie auch zum zweiten Abend unserer Reihe Glauben mit Zukunft gekommen sind. Und heute Abend dreht es sich alles um ein Thema, was aktuell mal wieder sehr in den Medien ist, nämlich die Zukunft Europas. Wir alle leben in der EU, wir alle sind sogenannte EU-Bürger, wir alle bezahlen mit dem Euro und wir wollen mal schauen, was sagt eigentlich die Bibel zum Thema EU? Was spielt die EU, beziehungsweise nicht die EU generell, sondern Europa als Kontinent in der Bibel für eine Rolle? Bevor wir damit anfangen, möchte ich Sie einladen, dass wir zusammen beten und dass wir gemeinsam Gott einladen, dass er diese Sache begleitet und dass er uns hilft, die Dinge, die in der Bibel stehen, zu verstehen. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals, dass du uns die Möglichkeit gibst, heute wieder gemeinsam dein Wort zu studieren. Ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, dass wir lernen können, was du prophezeit hast, was du vorausgesagt hast. Ich bitte dich, begleite dieses Studium jetzt und hilf uns, dass wir die richtige Kenntnis richtigen, dass wir die Möglichkeit haben, dich und Wort besser kennenzulernen. Hab Dank dafür. Amen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in der Nacht aufgewacht sind, weil Sie einen Traum hatten, der Sie sehr beunruhigt hat. Ich bin mir sicher, jedem von uns ging es schon einmal so, dass man schweißgebadet in der Nacht aufwacht, weil man irgendetwas geträumt hat und das nicht so richtig einordnen kann, was ist da eigentlich los, was ist da passiert, und dass man sich die Frage gestellt, bedeutet der Traum vielleicht oder hat das irgendwas mit mir zu tun? Träume können manchmal sehr persönlich sein und auch sehr an die Substanz gehen und einen richtig großen Einfluss auf unser Leben haben. Und manchmal benutzt Gott auch Träume, um Sachen zu sagen oder Sachen kommunizieren, die er vorgesehen hat, ob das für die Zukunft ist oder ob es aktuell für das eigene Leben ist. Es war ungefähr im Jahr 603 vor Christus, da hatte Nebukadnezar einen Traum und dieser Traum, der beschäftigte ihn sehr, sehr stark. Und dieser Traum zeigt nicht nur die Zukunft seines eigenen Reichs, sondern auch die Zukunft der ganzen Weltgeschichte, besonders dem europäischen Raum. Und diesen Traum wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Und dieser Traum, den finden wir im Buch Daniel. Und das Buch Daniel wurde, wie gesagt, ungefähr im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben. Und darin findet man nicht nur diesen Traum, sondern auch gleichzeitig die Deutung dazu. Ich habe hier mal den ersten Vers rausgesucht. Und ich schlage das jetzt einfach mal in der Bibel auf, weil ich habe hier keinen Monitor und sehe das nicht. Aber Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, die Bibel mit zusammen mit uns aufzuschlagen und zu gucken, was dieser Traum bedeutet und mit uns, mit mir in diesen Traum einzutauchen. In Daniel 2, Vers 1 steht Folgendes. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Wir haben hier ein Bild von Nebukadnezar. Ich weiß nicht, ob er wirklich so ausgesehen hat. Aber Nebukadnezar hatte mit diesem Traum offenbar sehr, sehr große Probleme. Es steht, wie gesagt, in Vers 1, dass er über diesen Traum sehr erschrocken ist. Er ist so erschrocken, dass er aufgewacht ist, dass er wahrscheinlich diesen Albtraummoment hatte, den wir so kennen, wenn wir in der Nacht aufwachen. Nebukadnezar hat diesen Traum gehabt und das Problem bei diesem Traum war, er konnte sich an diesen Traum nicht erinnern. Er wusste nicht, was dieser Traum vielleicht zu bedeuten hatte und so hat er in seinem ganzen Reich eine Art Versammlung einberufen von allen möglichen Traumdeutern. Und da lese ich jetzt mal weiter in Daniel Kapitel 2, den Versen 2 bis 11. Und da steht, und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zum Rufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt. Und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch, der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern, mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir den Traum nun nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen werden und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Ja, die Regierenden damals machten einen kurzen Prozess. Ich bin froh, dass Angela Merkel heute etwas anderer Natur ist. Ja, sie antworteten noch einmal und sprachen, der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach: Wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug ist. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Da antworteten Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm: Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen Menschen, wie groß und mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Denn was der König fordert, ist zu hoch. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen sind. Also Nebukadnezar macht jetzt eines. Und das eine, was er tut, ist, er beruft seine Wahrsager zusammen und seine Zeichendeuter zusammen und die sollen ihm sagen, was dieser Traum nun eigentlich war, was er geträumt hat und was dieser Traum bedeutete. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie würden heute zu einem Traumdeuter gehen und Sie würden sagen: Ich weiß, dass ich letzte Nacht etwas Wichtiges geträumt habe, ich weiß aber nicht mehr, was es ist, und jetzt sagen Sie mir mal, was ich geträumt habe, und dann sagen Sie mir noch, was es bedeutet. Der Traumdeuter würde Ihnen wahrscheinlich den Vogel zeigen, ja, aber Nebukadnezar hat genau das gemacht, weil er gesagt hat, wenn es Magiere sind, wenn sie wirklich so mächtig sind und wenn sie wirklich diese Kraft haben, von der sie sagen, dass sie sie haben, dann müssen sie auch in der Lage dazu sein, diesen Traum mir kundzutun, mir zu sagen, was ich geträumt habe und was dieser Traum bedeutet. Und Nebukadnezar geht sehr hart gegen diese Menschen vor. Er sagt, wenn ihr das nicht in Ordnung bringt, wenn ihr das nicht hinbekommt, dann tut es mir leid, ich muss euch in Stücke hauen und muss auch noch dafür sorgen, dass eure Häuser verbrannt werden. Also ein sehr, sehr grausames Vorgehen, was der König von dem damals großen Königreich Babylon da an den Tag gelegt hat. Und das war damals, wie gesagt, so üblich. Die haben damals viel solche Handlungsweisen an sich gebracht. Aber es gibt einen Menschen in diesem Reich, von dem wird in dem Buch Daniel berichtet und er heißt rein zufällig auch wie das Buch, nämlich Daniel. Und Daniel hat jetzt diese Aufgabe an sich genommen und hat gesagt, wenn ich als Mensch das schon nicht kann und wenn das andere Menschen nicht können, dann gibt es immer noch einen Gott im Himmel und an den kann man sich wenden und der kann das tun. In Daniel 2, Vers 16 steht Folgendes. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könnte. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist unheimlich unfair. Alle anderen Zeichner und Traumdeuter und Wahrsager bekommen keine Frist, aber Daniel bekommt eine. Ich behaupte, das ist nicht zufällig passiert, sondern das ist Führung Gottes, die hier passiert. Das ist eine Führung Gottes, wo man sehen kann, Gott hat die ganze Welt in seiner Hand. Natürlich hätte sich der König auch gegen dieses entscheiden können und hätte sagen können, ich gebe dir Frist, aber Daniel hat er eine Frist gegeben. Und wir werden sehen, dass Daniel tatsächlich diese Aufgabe erfüllen kann. Wir machen mal weiter. Daniel 2, Vers 19, da steht drin, da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Das heißt, Daniel hat sich ebenso wie der König Nebukadnezar schlafen gelegt. Und auf einmal sieht er genau den Traum, den zuvor Nebukadnezar geträumt hat. Und er wusste genau, dass es dieser Traum war. Er hat auf Gott vertraut und hat darauf gesetzt, dass Gott ihm diesen Traum und seine Deutung zeigen wird. Und jetzt lesen wir mal, was dieser Traum eigentlich war. Das ist schon ein bisschen zu weit. Ich lese das mal aus der Bibel vor. In Daniel 2, Vers 21 bis 23 steht, oder wir lesen mal ab Vers 20, gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand, er offenbart, was tief und verborgen ist, er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott, meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen hast jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns des Königs Sache offenbart. Das heißt, Daniel weiß genau, hier passiert etwas, was diesen Traum symbolisieren soll, was dieser Traum genau ist. Und wir lesen mal weiter in Daniel 2, Vers 28, er schließt nämlich darauf, sofort zum König zu gehen. Und der König soll erfahren, was es mit diesem Traum und was es mit dieser Deutung auf sich hat. Vers 28 steht, aber es ist ein Gott im Himmel, sagt er zum König Nebukadnezar, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll mit deinem Traum und deinen Gesichten. Als du schliefst, verhielt es sich so. Das heißt, das, was der Traum bedeutet, das kriegt Nebukadnezar jetzt direkt gesagt, bedeutet, dass es etwas ist, was in der Zukunft liegt. Es ist etwas, was zum Teil noch in seiner Zeit passieren, zum Teil nicht in seiner Zeit, aber ja, zum Teil passiert es schon noch in seiner Zeit. Aber was dann darauf noch passiert, was in der Zukunft passiert, in der nahen wie auch der fernen Zukunft, das bekommt Daniel bzw. Nebukadnezar durch diesen Traum geoffenbart und hat gesagt, dass dieser Traum wirklich eine sehr wichtige Bedeutung hat, weil er eben die komplette Zukunft der Weltgeschichte europäischen Inhalt. Den Traum lest in den Versen 29 und 30. Vers 29 steht, du König dachtest auf deinem Bett, was dereinst geschehen würde, der offenbart hat mir kundgetan, was geschehen soll. Mir aber ist dieses Geheimnis geoffenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund würde und du deines Herzens Gedanken erführest. Das ist das, was er träumt. Bis jetzt hat er nur auf Gott hingewiesen und hat gesagt, Gott, der im Himmel ist, der Gott wird dir sagen, was in der Zukunft passieren wird, und er hat dir diesen Traum gegeben, den er mir endlichen Gesicht in einer Vision, in einer Art Vorsehung, den er ihm quasi noch einmal gezeigt hat. Und was das genau mit diesem Standbild, mit der Statue auf sich hat, die wir jetzt gerade sehen können, das... Ich lese erstmal den Traum vor. Das hier ist schon ein Teil der Deutung. Du König hattest einen Traum und siehe, ein großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden, der traf das Bild an seinen, die von Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so dass er die ganze Welt füllte. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung dem König sagen. Nebukadnezar träumt von einer Statue. Von der Statue, die wir in dem Bild davor gesehen haben, die wir jetzt schon in einem Teil sehen. Gehen jetzt mal zurück und gucken uns das nochmal an. Also er sieht ein Standbild, und dieses Standbild hat einen Kopf Gold, eine Brust Silber, hat eine Hüfte aus Bronze, hat Beine aus Eisen und hat auch noch Füße, die gemischt sind aus Eisen und Ton. Und Eisen und Ton, wissen wir alle ziemlich gut, passt nicht so richtig zueinander. Und der König Nebukadnezar, Daniel sagt jetzt zu dem König Nebukadnezar, das ist erstmal der Traum, und jetzt sage ich dir, was dieser Traum eigentlich bedeutet. Erste lesen wir in Versen 37 und 38. Du König bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich Macht, Ehre, Stärke gegeben hat, und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Und das ist ganz wichtig, wenn wir in der biblischen Prophetie sind. Hier wird die Ausführung, zumindest hier bei dieser Vision, gleich mitgeliefert. Es ist Sache, wo wir groß drüber nachdenken müssen, was es bedeuten könnte, sondern eine Sache, die eigentlich seit Jahrtausenden schon bekannt ist. Seine Vision, die ist 2600 Jahre alt, und der König Nebukadnezar erfährt gleich die Deutung mit. Er erfährt, er selbst symbolisiert in dieser Vision das goldene Haupt. Er, das Königreich Babylon, ist das goldene Haupt, ein sehr erhabenes Königreich, ein Königreich, was durch das edelste Metall im Standbild repräsentiert wird. Und König Nebukadnezar war Teil des Babylonischen Reiches. Und das Babylonische Reich, das herrschte von 605 vor Christus bis 539 vor Christus. Das heißt, er symbolisiert, der goldene Kopf symbolisiert dieses erste König, was an Ehre und Macht und Ruhm kaum zu übertreffen ist. Es war ein erhabenes und gutes Königreich und es war sogar, wenn man mal den Daniel weiterliest, zumindest auch ein Stück ein gottgesegnetes Königreich, kann man sagen. Er ist das goldene Haupt und er bekommt jetzt direkt gesagt, das ist das, was nach dir passiert. Und das schauen wir uns jetzt ebenfalls Schritt für Schritt an. Jetzt haben wir da Vers 39, da steht, nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines, danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Lande herrschen wird. Hier haben wir das zweite Königreich. Das ist ein anderes Königreich, das ist geringer als das, steht ja in dem Bibeltext drin, was als erstes dran war. Es ist auch ein weniger edles Metall, es ist nur noch Silber, es ist nicht mehr Gold. Nach dem König Nebukadnezar kam ein anderes Königreich auf, was auf den Namen Persien hört. Also Medien und Persien hatten gemeinsam eine militärische Macht gebildet und haben Babylon erobert. Und die ganze Eroberung, die finden wir jedenfalls in der Bibel in einem Bericht, wo Historiker selbst sagen, dass der sehr genau ist und dass da Details drin stecken, die der Daniel nicht wissen konnte, wenn er nicht dabei gewesen ist. Und die Deutung zu diesem zweiten Königreich finden wir, wie gesagt, hier noch direkt im Buch Daniel. Im Daniel 5, 28, 30 und in Daniel Vers 1 steht Folgendes. Da steht, Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt. Also der König, der da gerade am Tisch saß, das ist Belsarz und König bekommt sozusagen eine Erscheinung, eine Vision, die ihm etwas Wichtiges mitteilen soll. Diese Nachricht war eine Mene Tekel Uben und er hat dann in Vers 28 sozusagen ausgibt bekommen, was das bedeutet. Peres, das ist, ein Reich ist heilt und den Medern und Persern übergeben. Das heißt, nach dem letzten babylonischen König, der Belsarzer heißt, kommt die Übernahme durch das Medo-Persische Reich. Und dann steht in Vers 30 und Kapitel 6, Vers 1, die sozusagen direkte Folge. Gleiche Nacht ist das noch passiert, wo der König diese Vision bekommen hat. Aber in derselben Nacht war der König der Chaldäer getötet. Und Darius auf Medien übernahm das Reich, als er 60 Jahre alt war. Also Daniel war gewissermaßen nicht Teil des Babylonischen Reiches. Er wurde nicht nur einer der Gefangenen nach Babylon verschleppt, sondern er erlebte auch in ziemlich hohem Alter, dass das nächste Reich drin kam. Das Medo-Persische Reich, wo hier unten schon direkt steht, dass es von 539 bis 331 nach Christus an der Macht war und seinen Zenit gewissermaßen hatte. Ich habe vorhin schon mal das Dritte Reich anklingen lassen. Das finden wir in Daniel 2, Vers 39. Da steht etwas von einem kupfernen Königreich. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines, danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Lande herrschen wird. Das dritte Königreich, was wir hier haben, das ist ebenfalls auch noch im Daniel erwähnt. Es handelt sich um das Königreich Griechenland von 331 bis 168 vor Christus. Und was in Daniel schon erwähnt wird, das finden wir in Daniel 8, Vers 21. Da gibt es ebenfalls Vision von Daniel und da sind Widder und ein Ziegenbock, die sich gegenüberstehen. Oh, jetzt bin ich schon zu weit. Und da steht in Daniel 8, Vers 20 und 21, der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, bedeutet die Könige von Medien und Persien. Hörner stehen in der Bibel immer für Könige bzw. für Mächte. Und dann steht in Vers 21, der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Ich bin mir sicher, dass jeder von in diesem Raum hier einen König von Griechenland sagen kann, der innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel Land gewonnen hat. Wen handelt es sich? Alexander der Große, ja. Und er wird hier in Daniel 8, Vers 20 als das große Horn bezeichnet, als eine große Macht, eine mächtige Macht, die mit unheimlich großer militärischer Kraft sozusagen in Europa und auch in den asiatischen Raum eindringen konnte und dort viele, viele Länder erobern konnte. Er hat es sogar bis nach Indien geschafft. wissen wir in der heutigen Zeit. Aber was ist nach dem Reich passiert, nachdem Alexander der Große an der Macht war? Das wäre jetzt was, wo wir noch eine andere Daniel-Vision ein bisschen auseinandernehmen müssen. Aber es wurde ja geteilt in Reiche, nachdem er gestorben ist, weil sein Sohn, den er hatte, war zu dem Zeitpunkt, als er starb, nur 8 Jahre alt und dementsprechend noch viel zu jung, um auf einen Herrscherthron zu treten. Das war dann der Zeitpunkt, wo das Reich Griechenland der Vergangenheit angehörte und sich Schritt für Schritt selbst zur Geschichte machte. Aber die Vision von Daniel in Daniel 2 ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch 2 weitere Mächte, die hier beschrieben werden. Daniel 2, Vers 33 ist hier ein bisschen falsch. Ich sag mal Vers 39. Genau. Vers 39, 40. Vers 40 steht, und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Sich nach dem griechischen Reich um das römische Reich. Das römische Reich, das war an der Macht von 168 vor Christus bis 476 nach Christus. Damals gab es diese großen Cäsaren, Herrscher, die versucht haben, immer innerhalb der eigenen Zeit, haben sie gewissermaßen versucht, ja, Land zu gewinnen und durch Eroberungen und durch sehr harte Maßnahmen die Menschen an sich zu binden und sie zu unterdrücken. Übrigens ist das auch die Zeit in der Zeit drin, wo Jesus auf dieser Erde war. Das heißt, Jesus hat direkt das römische, das eiserne Rom mitbekommen und hat dann letztendlich diese ganze Geschichte ja gewissermaßen erleben müssen, wie sein eigenes Volk, das Volk der Juden, unter dieser Herrschaft leiden musste. Und ich denke, das römische Reich, das ist vielen von heute noch besonders wegen Julius Caesar in Erinnerung. Oder wegen dem Kaiser Augustus, von dem es in Lukas 2 heißt, dass er zu diesem Zeitpunkt Landpfleger in Syrien war. Quirinius, der Landpfleger in Syrien war, und der Kaiser Augustus, der in Rom zu dieser Zeit herrschte. Das heißt, das ist eine Sache, die ist relativ präsent in unseren Köpfen. Das können wir alles nachvollziehen. Also wir hatten jetzt 4 Reiche. Wir hatten Babylon, Medo-Persien, wir hatten Griechenland, wir hatten Rom. Und jetzt folgt etwas, das können wir hier schon sehen. Das sind die Füße und die Zehen, die ein Eisen- und Tongemisch miteinander sind. Und da steht in Vers 41, dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen und Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen, teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird's ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie Eisen nicht mit Ton sich mengen lässt. Hier haben wir sozusagen etwas, das können wir in der heutigen Zeit noch beobachten. Seit 476 nach Christus gibt es immer wieder Bestrebungen, dass man dieses römische Reich gewissermaßen Anführungszeichen wiederherstellt. Man nennt es nur heute anders, man nennt es Europa. Und wir leben gerade mal wieder in einer Zeit, wo ein Versuch unternommen wird mit einer gemeinsamen Regierung, einer gemeinsamen Währung. Und bis zur gemeinsamen Sprache sind wir noch nicht gekommen, aber vielleicht kommt es eines Tages auch noch zu diesem Versuch. Aber zumindest versucht man, Europa immer wieder zusammenzubringen. Und das ist der Traum von vielen Herrschern gewesen in der Vergangenheit, die versucht haben, das römische Reich zu stellen. Ich denke da an Napoleon Bonaparte. Ich denke da zum Beispiel auch an Adolf Hitler, der das wieder versucht hat. Ja? Ich bin froh, dass er gescheitert ist, weil das sind Versuche, die immer wieder unternommen werden. Und aktuell gibt es wieder so einen Versuch, dass man versucht, Europa miteinander zu vereinen. Und die Bibel sagt, Europa wird niemals ganz eins sein. Man wird es, wie es hier in Vers 43 steht, durch Heiraten und durch wirtschaftliche Bündnisse und durch alle möglichen Dinge versuchen, aber man wird es niemals ganz hinbekommen. Und wir können das in der Geschichte sehr gut sehen, dass es immer nur für kurze Zeit geklappt hat und dann war wieder Ende im Gelände. Dann gab es wieder irgendwelche unterschiedlichen Interessen. Und auch heute sehen wir diese unterschiedlichen Interessen, wie wir dann an einem Zeitungsartikel sehen werden, den ich noch in diese Präsentation mit eingefügt habe. Die Bestrebungen, Europa zu vereinen, die gibt es noch heute. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, die Bibel sagt schon, es wird niemals richtig funktionieren. Wir haben das bei der Wirtschaftskrise 2008 sehr gut mitbekommen. jetzt auf einmal in Griechenland Deutschlandfahnen verbrannt wurden, weil diese harten Wirtschaftssanktionen auf diese Leute dort in Griechenland auferlegt wurden. Und wir können das auch heute noch sehen, dass die Interessen teilweise sehr stark auseinanderdriften. Und ich würde nicht von Einheit sprechen, wenn es Probleme gibt zwischen den einzelnen Ländern, sie zwar eine gemeinsame Regierung haben, aber sie eigentlich nicht wirklich miteinander verstehen. Aber wir gehen mal weiter. Diesen Artikel, den kann man jetzt leider nicht lesen, der ist irgendwie aus der Präsentation verschwunden. Macht aber nichts, ich habe mir den hier zum Glück, habe ich mir den aufgeschrieben. 12.10.2014, Focus Online. Europa vor der Spaltung, bewusster Währungskrieg, Euro ist dem Untergang geweiht. Zusammengefasst möchte ich den Artikel nur mal zitieren. Da steht, Europa soll sich demnächst in zwei Lager aufteilen. Eine Seite werden Reichländer stehen, also wie man schon sehen kann, des Eisens Härte, die starken Länder, die starken Menschen. Und darin werden zum Beispiel enthalten sein Deutschland, Finnland und Österreich. Auf der anderen Seite werden wirtschaftlich schwache Länder stehen und da zählen natürlich Italien, Frankreich und auch Spanien dazu, die allesamt Geld benötigen und die nur sehr schwer das wirtschaftliche Level des Euro haben können. Sie können diesen Artikel auch heute noch finden. Schauen Sie mal im Internet focusonline.de. Dort gibt es den zum Nachlesen und Sie finden den auch noch in anderen Quellen, zum Beispiel bei Welt Online, beim Spiegel und überall gibt es einen Artikel über diesen Währungskrieg, der da aktuell herrscht. Dann wird außerdem damit gerechnet, dass der Euro wahrscheinlich dem Untergang geweiht ist, dass diese gemeinsame Währung, und das ist schade, weil wir jetzt gerade schöne neue Scheinchen bekommen haben, dass diese gemeinsame Währung bald wieder der Vergangenheit angehören wird, weil man eben eine Art Wirtschaftskrieg um diese Währung führt und sehr viel spekuliert um den Euro und weiter. Und außerdem ist es auch möglich, so steht es in dem auch drin, dass demnächst vielleicht eine politische Aufspaltung kommen wird. Auch heute noch gibt es diese Spaltung zwischen den starken und den schwachen Ländern in Europa. Und das ist schon oft in den Nachrichten in den letzten Jahren gesehen. Ändert sich daran nichts, dass es nicht möglich ist, die Länder einen Tisch zu bringen und sie friedlich über eine längere Zeit miteinander handeln zu lassen, politisch handeln zu lassen. Die Bibel hat also recht. Ja, Europa wird versuchen, sich zu vereinen und es wird niemals wirklich geeint werden. Sie haben heute die Möglichkeit, das werde ich Sie dann nochmal darauf hinweisen, diese ganze Geschichte nachzulesen. Wir haben für Sie da noch was vorbereitet, das bekommen Sie, wenn Sie möchten, nach unserer Präsentation hier. Der Text Daniel 2 geht noch weiter. Und das ist für mich eigentlich der schönste Teil an diesem Text. In Daniel 2, Vers 44 steht, aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört. Unser Reich wird auf keinen Fall vollkommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein schönes Zutun von Menschenhand, den vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte, so hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Das, was passieren wird in der Zukunft, was nach dem nicht niemals einigen Europa passieren wird, ist, dass Jesus wiederkommt. Das ist die Hoffnung, auf der wir Christen unser ganzen Glauben gründen. Unser ganzer Glaube ist darauf gegründet, dass wir eine Hoffnung haben, dass Jesus bald wiederkommt. Dass nach dem niemals einen Europa und nachdem wir gestern schon über diese vielen Kriege und Katastrophen geredet haben, über diese ganzen Sachen, die in der Welt passieren, dass es einmal ein neues Reich geben wird, wo diese Dinge nicht mehr sein werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auf diese Zeit. Es wird eine sehr, sehr schöne Zeit. Die Bibel spricht davon, dass dort Lamm und Löwe zusammenliegen werden. Etwas, was man sich heute nicht mal vorstellen kann, im Ansatz. Es ist eben so, dass die Frage ist, was treffen Sie für eine Entscheidung? Wollen Sie dabei sein, wenn dieses Reich kommt? Möchten Sie erleben, wie Jesus wiederkommt? Und möchten Sie dann auch den Himmel miterleben und alles, was dazugehört? Die irdischen Reiche werden zerbrechen. Babylon ist zerbrochen in aller seiner Ehre und in aller seiner Macht, das goldene Königreich. Das silberne Königreich Medo-Persien ist zerbrochen. Das römische Reich und Griechenland sind zerbrochen. Und Europa hat es nicht mal geschafft, richtig eins zu werden. Wollen Sie in Zukunft auf ein Reich setzen, was ewig bleiben wird und wo es Frieden geben wird? Ich persönlich glaube, dass die Ereignisse der Wiederkunft Jesu nicht mehr auf sich lange warten werden. Ich persönlich glaube, wir leben kurz vor dieser Zeit, bevor er wiederkommt und mit all diesen schlimmen Dingen, die auf dieser Welt passieren, ein Ende machen wird. Ich glaube persönlich, dass egal, ob es Europa mal schafft, zu vereinen oder nicht zu vereinen, ich persönlich glaube nicht, dass es der Fall sein wird. Ich glaube, dass Jesus sehr bald wiederkommt und dass er diese ganze Welt in Ordnung bringen wird. Also nicht auf dieser Welt in Ordnung bringen wird, sondern ein neues Reich gründen wird. Mit all denen, die an ihn geglaubt haben, die ihm vertraut haben und die ihn lieben. Und er liebt sie auch unendlich. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Nur aus diesem Grund, weil er uns Menschen liebt. Ich möchte zum Abschluss noch eine Beispielgeschichte aus der Bibel lesen. Sie steht in Matthäus 7 und dort im Vers 24 bis 27. Da steht: Und wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Ein Platz rinnte und die Wasser kamen und die Winde wehten an das Haus nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Wollen Sie Ihr Fundament, Ihr ganzes Leben darauf basieren lassen, dass Sie Ihr Haus eine Grundlage bauen, die es doch wegschwemmen wird? Wo dann Ihr Lebenshaus einfällt, zufällt bei der nächsten Krise, beim nächsten Sturm, beim nächsten Wind? Oder wollen Sie es einem Gott anvertrauen, der Ihnen ein festes Fundament für Ihr Leben gibt, der Ihr ganzes Leben in den Händen hält und der Ihnen die Grundlage für ein gutes und gelingendes Leben schenkt? Wir haben dieses Angebot für Sie, dass Sie diesen kennenlernen, dass Sie die Möglichkeit nutzen, mit uns die Bibel zu studieren, dass Sie die Möglichkeit nutzen und Gott besser kennenlernen und sich, wenn Sie möchten, für ihn entscheiden. Ich habe Ihnen gesagt, wir haben ein kleines Geschenk für Sie für den heutigen Abend, weil es ist immer schwierig, eine Sache so ganz einfach und schnell zu verinnerlichen, so ganz schnell zu verstehen, was bedeutet denn jetzt dieser Kopf und was bedeutet denn jetzt diese Brust und so weiter und so fort. Wir haben einen kleinen Flyer für Sie. Dieser Flyer, der kann nach der Veranstaltung Ihnen gehören. Den können Sie sich hinten an dem Tisch abholen. Wir haben hinten einen Büchertisch aufgebaut und dieser Büchertisch enthält viel gute Literatur, die Sie lesen können. Da geht es um aktuelle Ereignisse der Weltgeschichte. Da finden sich Biografien von Menschen, die viel mit Gott in ihrem Leben erlebt haben. Aber da findet sich auch dieser Flyer. Er nennt sich ein intelligenter Glaube. Und darin finden Sie unter anderem dieses Standbild nochmal aufgemalt. Und Sie finden da nicht nur dieses Standbild, sondern Sie haben da auch die Möglichkeit, nochmal nachzulesen, was das jetzt eigentlich wirklich im Detail bedeutet. Und für alle Leute, die jetzt gerade übers Internet zuhören, wir haben ja eine Übertragung, die wir gerade durchführen in das Internet. Sie können diesen Flyer ebenfalls bekommen, wenn Sie jetzt gerade zuhören und sagen, ich möchte diesen Flyer haben. Dann schreiben Sie uns über diese Internetseite. Wir haben ein extra Formular eingerichtet, wo Sie die Möglichkeit haben, mit der Geschenk Nummer 2 diesen Flyer zu bekommen. Nutzen Sie Ihre Möglichkeit. Wir schicken Ihnen den Flyer zu oder wenn Sie möchten, besuchen wir Sie auch persönlich. Und dann möchte ich Sie auffordern, denkt darüber nach, Ihr Haus nicht auf dem Sand dieser Welt zu bauen, wo die nächste Krise wegschüttet, sondern Ihr Haus zu bauen auf einen sicheren Untergrund. Dieser sichere Untergrund ist Jesus Christus ganz allein. Bauen Sie Ihr Haus auf Jesus Christus. Treffen Sie eine Entscheidung für ihn. Und sorgen Sie so dafür, dass Sie dabei sein können, wenn der große Fels das Fundament der Welt trifft. Wenn Christus wiederkommt, er sein Reich des Friedens und der Liebe aufrichten wird. Nutzen Sie die Chance dazu. Ich möchte zum Abschluss noch mit Ihnen beten. Ich möchte dann auch die Chance nutzen, Sie natürlich auf das morgige Thema, für das morgige Thema nochmal einzuladen. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals, dass du uns gezeigt hast, dass du die Zukunft in deiner Hand hältst, dass du genau weißt, was passieren wird, dass du uns schon gesagt hast, dass viele Dinge noch passieren werden, bevor du wiederkommst und dass du uns eine sichere und verlässliche Quelle mit deinem Wort gegeben hast, wo wir dich finden können und wo wir die Möglichkeit haben, dich besser kennenzulernen. Vater, ich bitte dich, dass du uns segnest und dass du uns die Möglichkeit eröffnest, näher über dein Wort nachzudenken. Ich bitte dich, dass du jeden einzelnen Menschen hier in diesem Raum segnest, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen viel Freude schenkst und noch einen schönen Abend schenkst. Und ich danke dir vielmals dafür. Segne diesen Abend, Herr mein Gott, und segne jede Entscheidung, die für dich getroffen wurde. Amen. Morgen bewegen wir uns gleich weiter in der Politik. Morgen geht es um die Zukunft, nicht um die Zukunft Europas, aber heute dran. Morgen geht es um die USA in der biblischen Prophetie. Denn die Bibel sagt sehr wohl einiges über die Vereinigten Staaten Amerika. Wenn Sie sich dafür interessieren, würde ich mich freuen, wenn Sie morgen wieder vorbeikommen und dann eben kennenlernen, was die Bibel dazu sagt. Und Sie werden merken, das hat's ganz schön in sich. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und gesegneten Abend. Danke mich vielmals für jeden Einzelnen, der hier beim dabei war. Danke.